Doppelpunkt. Präsentiert vom Teppichdoktor. Verkauf, Reinigung und Restaurierung von Orientteppich. Teppichdoktor.ch.
Das ist der Doppelpunkt mit dem Pedro Lenz, dem wahrscheinlich grössten Namen in der Schweizer Dialektliteratur. Mit ihm unterhält sich in dieser Stunde das Mal Elena Wagen. Herzlich willkommen.
Glückglas, wie lieb ich das? Wie schnell ist immer alles vorbei? Wir haben es nicht schlecht zusammen gehabt. Und vielleicht merkt sie es ja hinten dran. Ein Glück von Glas, wie leicht bricht das? Wie vorsichtig kann man sein? Es ist immer das gleiche Zeug. Gleiche nicht, wie weiss nicht, was ich sehe. Fenster, Fenster, Läden zu. Eine tiefe Sucht ist im Haus die Kuh. Macht wieder mit ihr, was sie will. Jetzt hat sie wieder nicht mehr mehr. Wie leicht bricht das? Wie schnell ist immer alles vorbei? Ich hocke da. Wir haben es nicht schlecht zusammen gehabt. Und vielleicht merkt sie es ja hintendrin.
Das ist der Doppelpunkt mit dem Pedro Lenz, Schriftsteller, Mundartautor, Spoken Word Künstler, Schaffer von Werken wie «Der Goli bin ich», der verfilmt worden ist auch. Und jetzt mit dem neuen Buch mit Links über die Fußballikone Diego Maradona. Herzlich willkommen, Pedro Lenz.
Grüß dich miteinander.
Sie stehen vor mir, über 2 Meter gross, und ich frage mich bei so grossen Menschen immer, ob die echt einmal klein gewesen sind und wie das ausgesehen hat. Was haben sie wollen werden, wo sie klein gewesen sind?
Ich glaube, Matros.
Matros, wieso?
Ja, weil eines meiner liebsten Bücher oder meiner liebsten Geschichten als Kleiner ist der Robinson Crusoe. Und dann habe ich gedacht, man muss auf See raus, für etwas zu erleben.
Man kann auch auf der Rasen. Wären Sie gerne Fußballer geworden?
Ich habe eigentlich sehr, sehr gerne geshootet und immer geshootet. Aber bei uns daheim hat es geheissen, du darfst nicht ins FC.
Wieso?
Also im Fußballclub. Mein Vater hat aber gesagt, es sei gefährlich, man verletzt sich. Aber ich glaube, es war mehr so ideologisch gewesen, dass er das Gefühl hatte, es sei ein bisschen ein Prolsport. Es sei zu wenig intellektuell.
Und darum sind Sie es nicht geworden?
Aber nein, ich hatte schon dann das Gefühl gehabt, dass ich das zwar wahnsinnig gerne mache, aber dass ich nicht ein Riesentalent bin.
Fußball hat aber schon immer eine grosse Bedeutung gehabt in Ihrem Leben. Aber eben selber nie in einem Club gespielt. Sie verarbeitet Ihre entgangene Fußballkarriere oder Ihre Leidenschaft, Fußballleidenschaft in der Literatur, könnte man sagen. Ihr neues Buch heisst «Mit Links» und es geht um die Fußballlegende Diego Maradona. Was fasziniert Sie denn so an ihm?
Mich fasziniert eigentlich fast alles, was jemand gut kann. Mhm. Also, das kann einer sein, ein Barista, der super schnell ist und super effizient. Oder das kann ein Maurer sein, der ein super Maurwerk machen kann. Und natürlich, weil weil der Maradona Fußballer ist und weil ich so gerne Fußball habe, ich bin einfach, es inspiriert mich einfach zu sehen, wie jemand mit so einer Leichtigkeit etwas machen kann, was ich nie könnte.
Sie beschreiben es im Buch, also das Buch heisst «Mit links», weil Diego Maradona natürlich Linksfüßer war. Und Sie beschreiben dort sein Fußballtalent und sein Fußballschaffen als Kunst. Sie schwärmen wie eigentlich von fast nichts anderem.
Ja, es ist eigentlich, das Buch ist eigentlich eine Hommage. Und natürlich, ich lasse nicht raus, dass er auch Drogenprobleme hatte, dass er... dass ein paar Sachen in seinem Leben nicht so sind gelaufen, sie hätten sollen. Aber grundsätzlich ist es halt, was mich inspiriert, wenn ich ein YouTube sehe oder so. Das ist unglaublich, die Moves, die er hatte.
Aber privat ist er eigentlich eine gescheiterte Persönlichkeit.
Ja, ja, unbedingt. Also das ist ja auch etwas, was mich interessiert. Oder der gefallene Held oder der gebrochene Held, ich habe ja... viel in der Literatur habe ich so Figuren, die es nicht schaffen oder die nur fast schaffen. Und jetzt, er ist jetzt ein Sieger, eigentlich sportlich gesehen, aber menschlich gesehen natürlich nicht. Und der Widerspruch oder das, die innere Zerrissenheit, das interessiert mich.
Ihr Buch erzählt eigentlich das Leben von Maradona, von der Geburt bis zum Tod, von seiner armen Jugend in Buenos Aires, über den Aufstieg zum Weltstar und eben bis zu seinem späteren Absturz. Und alles erzählt aus der Ich-Perspektive. Es ist aber keine Biografie in dem Sinn.
Nein, das ist natürlich ein bisschen eine Anmassung von mir. Einer, der immer ein bisschen den Traum, dass man es vielleicht mal übersetzen könnte in die argentinische Mündlichkeit. Mhm. Oder? Aber ich schreibe immer aus meiner Mündlichkeit. Und jetzt habe ich einfach die Perspektive von ihm eingenommen, weil ich das Gefühl hatte, beim Schreiben, das gibt einem mehr Freiheiten. Ich kann mehr behaupten, ich kann er quasi, als der Leser sagt dann, aha, der Diego erzählt das.
Und das stimmt gar nicht.
Nein, aber Literatur ist ja per se immer ein Verbessern von der Realität.
Also ihre Figuren machen eigentlich, was sie wollen.
Ja, das stimmt. Das ist wirklich so. Und für mich war klar, das muss der Diego selber erzählen. Allerdings eine kleine Klammer, der Prolog und der Epilog ist der aus der dritten Person.
Was sind denn für Sachen drin, die nicht stimmen?
Also das, was drin ist, ist eigentlich alles wahr. Ich habe mal über Muhammad Ali geschrieben, gegen 71, als er im Hallenstadion in Zürich gekämpft hat, hat er sich mit einer Coiffeuse, in eine Coiffeuse verliebt von Zürich. Das war frei erfunden gewesen. Aber hier innen, da ist eigentlich nicht, da hat es nicht Fakten, die nicht stimmen. Aber ich habe natürlich viel aussen gelassen, die ich auch noch gewusst habe.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel hat er 8 unehrliche Kinder gehabt. Und so viel wie ich weiß, hat er von diesen 8 nur 1 als sein anerkannt.
Aber das spielt ja schon eine grosse Rolle.
Ja, es wird dort einfach zusammengefasst im Moment, wo er sagt, ja, viele Fehler gemacht in den Beziehungen. Aber das, ist ein, so, ja, das stimmt, ich habe das nicht jetzt ins Zentrum gestellt, weil man eben auch nicht so viel genaueres weiss über das.
«Mit links», das ist ein Buch einmal mehr auf Dialekt geschrieben, das ist Dialektliteratur auf Schweizerdeutsch, also sogar auf Berndeutsch. Für das sind Sie ja bekannt. Wie bringt man es denn her, dass der Argentinier Diego Maradona Berndeutsch erzählt und trotzdem authentisch bleibt?
Also für mich ist ganz wichtig, dass ich nicht auf dem Berndeutschen reite, also dass ich nicht die Sprache zelebriere, indem dass ich es auf ein Tablet rauf tue und sage, schaut mal, wie exotisch, schaut mal, wie speziell, sondern Normalität betonen. Und er hat ja auch eine Art Mundart geredet, das Argentinische, man sagt dem auf Spanisch Lumfardo, das heisst, es ist so die Redensart von der Argentinier. Man könnte eigentlich sagen, das sind wie Italiener, die Spanisch reden. Und ich habe einfach gedacht, also überhaupt beim Schreiben, ich bin immer ganz nah bei dem, was ich höre und bei dem, was ich fühle und denke. Und das ist halt jetzt bei mir die Sprache. Also, wenn man es ganz genau hat, dialektologisch, ist es Oberaargauer Berndeutsch, also aus dem Ecken, wo gegen Aargau geht, aus Langenthal. Ein Stadtberner hat schon wieder anders und ein Oberländer sowieso und ein Emmentaler. Aber eigentlich geht es mir gar nicht so um das, sondern mehr so um Normalität, die sprachliche Normalität.
Man merkt, Pedro Lenz weiss extrem viel über Mundart, über Schweizerdeutsch. Warum die so wichtig ist bei uns und wie das tönt, wenn dann eben Diego Maradona plötzlich Berndeutsch redet. All das hören wir. Wir machen zuerst Musik. Herr Lenz, was ist der nächste Titel?
Von Andrés Calamaro, einem Argentinier. Algo Contigo, das ist eigentlich ein Standard in Argentinien. Thank you.
Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya me quedan muy pocos caminos, aunque pueda parecerte un desatino. No quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Inocente excusa pasar por tu casa. Me quedan muy pocos caminos, aunque pueda parecerte un desatino. No quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Sin tener algo contigo, sin tener algo contigo.
Der Pedro Lenz ist bei mir im Studio. Der erfolgreichste Autor von Dialektliteratur. Und wir haben gerade über sein neues Buch geredet, mit Links, das die Geschichte erzählt vom Fußballass Diego Maradona. Herr Lenz, auch das Buch geschrieben in Berndeutsch. Also nicht mal einfach, also sehr, sehr Berndeutsch, sehr phonetisch. Man muss wirklich, wenn man nicht Bernerin ist, muss man das doch ein bisschen genauer lesen und halt einfach die Eigenheiten vom Berndeutsch so nehmen. Ich finde ja, Ihre Texte sind eigentlich eher komponiert als geschrieben. Immer Rhythmus. Also Ihre Texte sind eigentlich nicht zum Lesen, sondern zum Hören. Wieso schreiben Sie eigentlich?
Ja, ich brauche ja dann gleich auch das Buch, um wieder an eine Lesung zu gehen. Oder ich komme übrigens mit den Büchern recht viel weiter als mit Hörbüchern. Oder so. Es werden schon Bücher gekauft, aber ich brauche selber das Buch für das Werk dann mal zu haben, wo ich dann damit auf Tour gehe. Also zum Beispiel mit dem hier Programm mit Links sind wir etwa 2 Jahre auf Tour in der Schweiz. Never Ending Tour mit dem Simon Ho am Klavier und einem argentinischen Bandoneon-Spieler Jonathan Blati. Und dann gehen wir zu dritten. Und dann ist natürlich das Erlebnis noch ein bisschen anders.
Mhm. Wenn man ihren Text aber auch nur liest, dann hat ja jede Person die eigene Textmusik im Kopf. Wie lenkt sie denn das? Also ich lese es ja, wenn ich es lese, viel anders, als sie es jetzt vielleicht uns wieder vorlesen.
Es gibt Leute, die sagen, wenn sie mich mal gehört haben, live oder so, dann hören sie mich beim Lesen auch. Mhm. Aber das ist eigentlich mit jeder Literatur, oder? Jeder hat so ein bisschen seine Melodie drin. Und wenn ich ein hochdeutsches Buch lese, lese ich es auch nicht wie ein deutsches. So.
Darum hören wir jetzt eine Textpassage, die Sie uns vorlesen aus Ihrem neuen Buch. Mit Links, es erzählt die Geschichte von Diego Maradona als Erzähler auf Berndeutsch.
Ja, und da redet er über das Fußballspielen grundsätzlich. Es ist wie Musik machen, alles ist Rhythmus, aber der Rhythmus, den musst du bestimmen. Jemand muss den Takt angeben, jemand muss schauen, dass das Zusammenspiel passt, dass das Stück im Flow bleibt, dass der Bass und Polken, dass die Streicher und Bläser lange auf die Füße stehen. der das Orchester, der die Mannschaft mit zuhenden Augen gehört spielen. Der jedes Stück auswendig kennt, der im Kopf mitsingt und jede Note rausgehört. Der gang weiss, wenn ein Piano und wenn ein Fortissimo, wenn das Solo und wenn das Duett gespielt werden. Das bin ich, der Diego, der Kapellmeister, der Komponist, der Konzertdirigent.
Es ist mehr Lyrik als eigentlich Prosa und trotzdem ein Buch auf Schweizerdeutsch. Sie schreiben Bücher auf Mundart und das kommt ja in Druck. Und vorher kommt es zu einem Lektor, einer Lektorin. Wer sagt eigentlich, was falsch und was richtig ist?
Das ist einfach jetzt die schwierige Frage.
Es gibt ja keine Regeln.
Genau, das ist die schwierige Frage. Nein, mein Lektor tut die Alben mehr darauf hinweisen, wenn ich inkonsequent bin. Mhm. Wenn ich liege, einmal mit einem G und dann liege mit zwei G schreiben oder wohnen mit haben, wohnen ohne haben. Und dann tue ich mir überlegen, was ist sinnvoller. Und weil es keine Regeln gibt, macht es natürlich im Grunde genommen schwieriger, weil ich muss mir immer überlegen, wie will ich das jetzt. Es ist immer ein Kompromiss, oder? Wenn ich schreibe schnell, au. Mhm. Müssen wir eigentlich schnell lesen, rein nach der hochdeutschen Regel, au, oder? Weil euch, wie so eine heute.
Also, Sie schreiben gerade im Buch, schreiben Sie viel auch B-A-U und normalerweise würden wir es lesen als Bau, aber gemeint ist der Bau.
Der Bau, ja, die Vokalisierung vom Doppel-L, was zum Beispiel die Stadt Bern gar nicht gerne haben, weil sie es als Fehler anschauen, dass wir Ländler, also Landeier von Bern, wir vokalisieren, wir sagen schnell und nicht schnell. Mhm. Und Bau und nicht Ball. Und das stimmt, das macht es nicht einfacher. Zum Schreiben nicht und zum Lesen nicht. Wobei, ich sage auch, wenn man ein bisschen knorzen beim Lesen, dann hat man auch ein schönes Lesenerlebnis.
Wie wichtig ist die Mundart für Sie? Jedes Land hat ja verschiedene Dialekte, verschiedene Landesteile, aber die Schweiz hat eine ganze Sprache, die es nicht wirklich gibt. Was ist die Mundart und der Dialekt? Wie wichtig ist der für uns vielleicht auch als Land?
Das ist noch schwer. Es ist schwer jetzt generell zu sagen. Ich kann sagen, für mich selber ist es einfach das, wo ich gewohnt bin oder wo mir so ein das Gefühl von Zugehörigkeit gibt. Und ich sage allen, den Deutschen, die hierher kommen, dort probieren, das so schnell wie möglich zu verstehen. Ihr müsst nicht unbedingt reden, aber ihr müsst es so schnell wie möglich verstehen, weil es gibt nachher Zugehörigkeit. Weil da hier wird ja das Gerät, vielleicht in der Stadt Zürich weniger, aber auf dem Land, überall, im Tram, im Bus, auf der Bütz, im Bundesratszimmer, wenn sie Besprechungen haben. Es ist überall präsent, oder? Man kann nicht sagen, es ist ein Soziolekt von ein paar Spinner oder von ein paar Ewiggestigen. Nein, es ist einfach unsere Sprache. Die Eigenheit ist halt, dass wir sie nicht schriftlich normiert haben und dass wir alle die Varianten haben, die 30 oder 50 oder 100.
Sie haben gerade gesagt, in der Stadt Zürich redet man es ein bisschen weniger und das stimmt. In der Stadt Zürich hört man eigentlich, auch wenn man einen Kaffee nehmen möchte, bestellt man «Hallo, ich hätte gerne einen Kaffee-Creme» und auf der anderen Seite kommt «In English, please». Überlebt dann die Mundart? Braucht sie überhaupt?
Ich glaube schon. Ich glaube, es braucht sie einfach als Kommunikationsmittel. Natürlich, es könnte theoretisch sein, dass wir in 50 Jahren untereinander Hochdeutsch oder die Sprache vom Imperium reden, Englisch. Das wäre für mich jetzt nicht unbedingt eine Katastrophe, weil ich habe das Gefühl, nur wenn wir Englisch reden würden, würde man merken, wo wir herkommen. Also, das heisst, ich bin jetzt nicht einer, der um jeden Preis die Sprache bewahren will.
Das überrascht mich.
Ich tue zum Beispiel auch sehr viel Anglizismen drin, wenn ich höre, dass alle Jungen crazy sagen, das ist nicht für mich crazy, ein Mundartwort.
Also unsere Mundart wird ja immer, man sagt, oder viele sagen, bedroht von Germanismen und Anglizismen. Man sagt, verwendet statt braucht. Man braucht die zum Beispiel bei Reflexivpronomen statt wo, also die Nummer, die sie versucht haben zu erreichen, statt wo sie haben wollen erreichen. Oder man sagt, shoppen statt lädeln oder wie sie im Berndeutsch noch viel schöner gängeln, oder? Stirbt dann Schweizerdeutsch aus oder ist es vielleicht einfach auch ein normaler Teil von der Sprachentwicklung?
Ich glaube, letzteres. Ich bezeichne es selber nicht als Bedrohung, sondern als Bereicherung. Ich sage nachher, wir haben eine unglaubliche Integrationskraft. Wir können alles reinnehmen. Jetzt kommt Snowboard als neuer Sport. Man sagt ja nicht Schneebretteln. Aber dann gibt es nachher gleich mal ein Verb, das heisst Snöben. Und das kann man deklinieren und konjugieren. Und das Verb ist da. Und das, ich meine, mit dem, wir haben eine riesen Aufnahmefähigkeit. Und das andere geht ja nicht immer verloren. Man hat einfach nicht zwei oder drei Varianten nebeneinander.
Es geht schon verloren. Also es gibt schon viele alte schweizerdeutsche Wörter, die Junge nicht mehr kennen und auch gar nicht mehr brauchen.
Ja, aber das ist, glaube ich, in jeder Sprache ein bisschen das Problem. Oder ein bisschen das Thema. Das Problem würde ich nicht sagen, aber wenn ich zum Beispiel, ich kann sagen «merci» oder «excusez» auf Französisch, ist Berndeutsch. Ich kann sagen «Entschuldigung», ich kann sagen «sorry». Und alles, für mich ist alles Berndeutsch. Ich kann eher die Figuren je nach soziologischem Stand oder je nach Herkunft, je nach Region, kann ich es ein bisschen, ein Junge sagt vielleicht eher, what the fuck, auf Schweizerdeutsch, in einem schweizerdeutschen Satz hin, ein alter nicht. Mhm. Ich probiere so ein bisschen, die Sprachrealität, die ich um mich herum habe, abzubilden. Aber ich tue es nicht so bewerten, ich bin nicht so pessimistisch, was das angeht.
Viele hängen ja aus Identitätsgründen, auch an der Mundart. Aber die Identität von der Generation Alpha zum Beispiel, ist ja dann die, die es halt erst legit dann richtig hittet, wenn die Boomer die Augen verdreht und NPCs gar nicht mehr rauskommen, oder? Und das ist ja auch gut, wenn man dann sagt, slayen und flexen, statt irgendwie angeben mit etwas.
Ja, aber das ist jetzt auch schon wieder Poesie. Das ist total, oder? Das war jetzt ein richtiger Rap gewesen, was ich jetzt gehört habe. Ich finde das grossartig, die Kreativität, die Vielfache. Es hat ja Zeit gegeben, in den 90er Jahren, wo man plötzlich so Balkandeutsch hat nachgemacht. Und nachher sind Schweizer haben so angefangen zu reden. Ich habe mal eine Gruppe von Jugendlichen geführt mit dem Bössli zu einem Basketballmatch. Und dann haben sie so angefangen zu reden. Und dann habe ich gedacht, auf dem Spielerplan habe ich gesehen, das sind ja Schweizer. Von den Namen her, wieso reden die so? Dann habe ich gemerkt, das ist ihre Kreativität. Statt dass sie im Migros ein halbes Poulet verlangen am Tretteur, sagen sie, gibst mir vom Vogel.
Ja, aber das meint so viel. Können wir da Vögel über, wenn sie das gehört? Wieso können die Jungen kein Deutsch mehr?
Sie können eben. Das ist, ich
aber sie macht es nicht.
Sie wollen nicht. Sie wollen sich abheben. Und wir haben als Jugendliche Wörter gebraucht, unsere Eltern durchgedreht sind. Das haben wir wollen. Wir wollen die provozieren. Anders sein und ein bisschen provozieren. Und mein Achtjähriger, der sagt häufig Sachen wie, hey, was du kochst, ist so ehrenlos, Mann. Und ehrenlos habe ich noch nie gebraucht. Aktiv, oder?
Aber ist im nächsten Buch dann drin von Ihnen?
Wahrscheinlich, wenn das Kind redet.
Ist es etwas, was Sie inspiriert, Ihre Kinder zu schreiben?
Unbedingt.
Auch in der Sprache?
Sehr, sehr, ja. Auch in der Sprache. Zum Beispiel der Kleine hat immer gesagt, what the? Und ich bin nicht nachgekommen zuerst, bis ich gemerkt habe, er meint what the fuck, aber er hat schon gelernt, dass man fuck nicht darf sagen. Und dann hat er gesagt, what the? Wenn ich gesagt habe, jetzt ist fertig gespielt, jetzt müssen wir das machen. Was? What? Und das finde ich das gut, ich finde es kreativ, ich finde es inspirierend. Vor allem, es gibt mir zu denken. Und wichtig ist ja, dass man denkt, dass man überlegt, woher kommt das, was gefällt einem an dem, was regt einem auf. Es gibt ja auch Sachen, die mich nerven.
Was nervt sie?
Wenn jetzt so 16-jährige Mädchen lang im Zug sagen, hey Bro, hey Alte, und dann denke ich, habt doch ein bisschen Bewusstsein für euch als Frau sein, ihr seid nicht Brüder, ihr seid wenn schon Sisters und ihr seid nicht alt, aber dann denke ich, ja komm, ist okay, sie wissen ja das alles. Sie brauchen einfach die Wörter, um einander in der Coolness begegnen.
Wir reden weiter über den bewussten Einsatz von Sprache und darüber, wer heute eigentlich noch liest. Wir hören zuerst noch mal ein Stück von Pedro Lenz. Was hören wir jetzt?
Der nächste Song ist vom Trommer, einem lieben Kollegen, der jetzt übrigens einen Roman geschrieben hat. Und der Song heisst «Hab Sorge».
Dann bist du vor mir gestanden an dem Bahnhof. Der Zug ist schon in die Kurve gekommen. Hat es mit seinem Satz unterbrochen. Du hast die Tasche vom Perron genommen. Er hat genickt und hat zugestimmt, mal auf einen Kaffee oder so. Es ist nicht einmal komisch geworden, ich habe mich fein gut zusammengenommen und habe noch das Beste gewünscht und den Rest verschwiegen. Manchmal ist der Fahrplan stärker, manchmal ist der Mut etwas zu klein. Manchmal, nur zwei Tage später, ist man froh und denkt, es war gescheiter gewesen. Und manchmal auch nicht. Ich denke an dich. Und wenn dann nichts von all dem anderen übrig bleibt, gibt es immer noch dich. Gibt es immer noch mich. Hab Sorge zu.
Es dunkelt einem eins, Leben sei nicht genug. Wir rennen durch und haben es gleich verpasst. Und wenn man nie zu etwas richtig Ja sagt, hat man am Schluss halt gar nichts geschafft.
Aber vielleicht wäre ja eher richtig,
Und er ist jetzt der Falsch für dich. Wer weiß, ob wir es je werden wissen. Und wo wir dann werden sein. Bei all dem, was man in der Hand hat. Und dem, was halt passiert. Wenn dann nichts von allem anderen übrig bleibt, jetzt sind wir noch da. Und immer noch mehr. Und vielleicht mal eine bessere Zeit. Hab Sorge zu dir.
Peter Lenz ist bei mir im Studio. Wir haben gerade über Mundart geredet, über Jugendsprache auch, darüber, dass sein achtjähriger Sohn Bro sagt und er sich aufregt darüber, dass die jungen Mädchen im Zug Bro und Alte sagen, weil es sind nicht Brüder und es sind nicht Alte. Und sie hat mir jetzt während dem Song gesagt, Herr Lenz, dass es die Sprachpolizei eigentlich auf beide Seiten gibt. Was meinen Sie damit?
Ja, aber es gibt die, sagen wir jetzt vielleicht die Konservativen, die sagen, yes, nein, die schönen Wörter gehen verloren und die schönen Wörter verhunzen oder unsere alten Wörter. Und nachher gibt es also die Progressiven, die andere Seite, die ihm korrigiert beim Reden und sagt, hey, das Wort darfst du schon lange nicht mehr brauchen, das ist, bist du wahnsinnig, wie redest du auch und denk doch auch. Und ich bin so ein bisschen in dieser Mitte dazwischen. Ich bin weit davon entfernt, mich aufzuregen, wenn ich nicht mehr darf, irgendein Wort nicht mehr darf brauchen, weil ich sage, ja, wenn die sich verletzt fühlen, das nicht wollen, dann akzeptiere ich das, habe ich kein Problem damit. Ich habe dem Gebäck, wo Eiweissschaum hat und aussen Schocke, kann ich irgendwie sagen, ist mir doch gleich wie, ich muss nicht ein Wort brauchen, das andere beleidigt. Und ich bin auch nicht der, der sagt, oh, jetzt darf man nicht einmal mehr reden. Aber bei gewissen Sachen, von kultureller Aneignung und so, denke ich aber, ja, erster Gedanke ist gut, zweiter Gedanke nicht.
Was ist der zweite?
Oder wenn man jetzt zum Beispiel einer sagt, ja, aber zum Beispiel, du tust dir Diego aneignen oder angenommen jetzt, weil du nicht Schweizerdeutsch reden lässt, dann sage ich, ja klar, der Diego tut sich alle aneignen, aber er ist natürlich eine Weltfigur und er lebt von dem, dass er angehimmelt wird und bewundert wird von der ganzen Welt. Und dort, für mich ist kulturelle Aneignung eher ein Problem, wenn man jemanden, der selber keine Sprache hat oder selber keine Macht hat, ausbeutet. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Song von einem Menschen aus einem Drittweltland nehmen und nachher mit dem würde ich Geld verdienen, das wäre kulturelle Aneignung. Aber nicht die Art. Und dort, ich denke einfach, drehen die Alben nicht die Türen, bleiben cool. Und klar, es ist gut, wenn man etwas sagt. Ich sage manchmal meinen Kindern auch das Wort, das ich nicht höre.
Ja gut, aber die Kinder müssen es vielleicht auch noch lernen. Inwiefern lassen sie sich dann Wörter verbieten? Ich meine, die Sprache, das ist ihr Arbeitsinstrument, das ist ja das, wo sie leben davon. Und sie haben vorher gesagt, sie haben eigentlich keine Mühe zum Akzeptieren, wenn jemand sagt, das sagt man nicht mehr. Wie geht denn das? Wer darf denn sagen, das sagt man nicht mehr?
Ja, das ist eben dann die grosse Frage.
Oder? Also ist es Politik, sind sie betroffen, ist es Gesellschaft, ist es vielleicht einfach das, was cool ist, was ist es?
Ja, es ist natürlich schon, es kann schon Gesellschaft sein. Ich meine, es hat Schriftsteller gegeben, die einen riesen Shitstorm hatten, weil sie irgendein Wort gebraucht haben, die man nicht mehr braucht. Und ich meine, für das auch nicht keine Energie. So wichtig sind mir die Wörter auch nicht. Ich hatte das auch.
Halt man nicht an Wort als Schriftsteller?
Ich habe natürlich schon an Wort, aber das kann auch wieder wechseln. Und wenn ich zum Beispiel, jetzt hat es ein riesen Thema gegeben, das ist vielleicht auch schon wieder ein Jahr, die Zeit geht ja verrückt. Dass irgendein Kanti-Lehrer gesagt hat, ich lese Dürrematt, der besucht der alten Dame meine Schüler nicht mehr, weil dort ist ihre Regieanweisung, glaube ich, im Buch, steht das N-Wort, oder? Und das will er nicht mehr. Und dann denke ich, aber das ist falsch. Man sollte gescheiter das lesen und dann den Schülern sagen, schau hier, das Wort, das brauchen wir aus dem und dem Grund nicht mehr. Aber dann, 1960, oder wenn das gedruckt ist worden, hat man das Wort eben noch bedenkenlos gebraucht, weil die Erkenntnis oder die Sensibilität ist erst entstanden. Und dann könnten sie etwas lernen, aber einfach etwas tabuisieren oder jemanden an den Rand stellen, etwas falsch sagen, das finde ich grundsätzlich falsch. Aber eben, ich sage, ich will aber gleichzeitig auch nicht provozieren, nur damit alle herhören. Mit einem grausigen Wort oder mit einem Wort, das man nicht mehr braucht. Nur zu sagen, schau mal, wie frei das ich bin, ich kann das, das und das sagen. Das ist dann auch ein bisschen pubertär manchmal.
Ich bin erstaunt, wie locker Sie das nehmen, weil die Diskussion rund um Sprache, was darf man sagen, was nicht Gender ist, hoch emotional. Ja. Wie bleiben Sie so cool? Wie gerade bei Ihnen ist es eigentlich das, was es betrifft?
Ja, aber ich habe die Sprache gern, aber gleichzeitig meistens auch die Menschen gern. Und ich mag nicht wegen der Sprache streiten, weil ich sage mir alle, die den anderen korrigieren, die ich ja auch immer auf eine Art abwerten, oder? Und wenn ich ihm ständig sage, oder ich meine, warum haben die Leute eine eloquentere Sprache und eine einfachere, eine proletarische? Das ist manchmal auch eine Bildungsfrage, eine Frage von der Herkunft. Und ich will das ein bisschen akzeptieren. Ich finde Demokratisierung von Sprache wichtig. Ich war in Schottland 6 Monate und dort hört man einen von der Art, wie er redet, in welchem Bildungsniveau das er ist. Und das finde ich dann auch so ein bisschen problematisch, oder? Weil man tut sich das so ein bisschen abheben, indem dass man besser redet und so. Und mir dünkt, Sprache ist ja in erster Linie ein Kommunikationsmittel. Und wichtig ist, dass wir uns verstehen, dass wir uns als Menschen verstehen. Und wenn wir uns schon in eigener Sprache nicht verstehen, wie wollen wir uns dann noch mit Fremden oder mit Leuten von weiter weg verstehen? Das ist, darum bin ich dafür, dass man dort ein bisschen cool bleibt.
Ich glaube aber schon auch, dass Sprache viel darüber aussagt, wie eine Gesellschaft tickt. Und Sie haben in einer Sendung mit dem Radio 1-Chef Roger Schawinski mal über das Gender geredet. Herr Lenz, können wir noch mal darüber reden? Weil in dieser Sendung, was mich ein bisschen gestört hat, ist, mit Verlaub, ich würde sie als 61 nie als alt bezeichnen, aber aus der Distanz könnte man schon sagen, dass es 2 alte weiße Herren waren, die über das Gender geredet haben.
Ja.
Sie haben gesagt, ja, ich meine, natürlich wichtig, aber es ist mühsam. Ja, natürlich ist es mühsam. Wie meinen Sie mühsam?
Ja, es ist in dem Sinn mühsam, dass man zum Beispiel, wenn man einen Text schreibt und immer beide Formen braucht, ist es zum Lesen ein bisschen langfertig. Oder man könnte auch
nur die weiblich brauchen und sagen, die Männer sind mitgemeint.
Zum Beispiel abwechseln. Oder manchmal braucht man den, das macht man ja heute, oder man lernt ja mit diesen Sachen umgehen. Und vielleicht ist das falsch gewesen, zu sagen, es ist mühsam, sondern es erfordert ein bisschen Kreativität.
Schlussendlich ist alles mühsam. Jede Gewohnheit ändern ist mühsam. Und sie nervt halt. Sachen ändern ist halt immer umständlich. Und wenn wir nie etwas ändern würden, dann würden wir heutzutage auch noch nichts sammeln und wären Höhlenmenschen.
Nein, da bin ich voll einverstanden. Und ich meine, eben, man sagt ja auch nicht mehr Lehrer, Lehrerinnen, man sagt Lehrpersonen.
Ja, weil es einfach einfacher ist, ja.
Eben, man kann, statt dass man beide Wörter braucht, schreibt man einfach Lehrperson, dann braucht man nur noch eins. Aber wenn ich von der Lehrerin rede, wenn ich konkret eine meine, dann sage ich dann nicht Lehrperson, ja, von meinem Bub, wenn ich weiss, dass es eine Frau ist.
Aber so unschön ist schon. Also Lehrperson ist halt nicht einfach so schön wie Lehrer.
Klar, es ist ein technischer Begriff.
Oder ist es einfach unser persönliches Empfinden?
Natürlich, es hat viel mit dem Empfinden zu tun und beim Schreiben, beim literarischen Schreiben, suche ich natürlich auch ein bisschen den Flow und Lehrpersonen keinen Flow. Dann überlege ich mir vorher, Achtung, rede ich jetzt von einem Lehrer oder von einer Lehrerin.
Und wenn es beides ist?
Dann sage ich vielleicht...
Oder Sternli, also es geht ja wirklich weit heutzutage. Jetzt
ja,
regen wir die Leute schon wieder auf. Also wirklich,
nein,
die ganze
Sicht,
es gibt jetzt die einen oder anderen Hörerinnen, die finden, oh,
ja, klar, aber Sternli brauche ich jetzt nicht in der Literatur. Mhm. Ich könnte mir das vorstellen, wenn ich für eine Zeitung schreibe, wo das ganz wichtig nimmt, dass ich dann mit Sternli schreibe, wenn das die Weisung ist von der Zeitung. Aber ich selber brauche Sternli nicht, weil das habe ich so nicht gelernt und ich kenne keinen Duden, der das so...
Aber genau. Man könnte es ja ändern, rein theoretisch. Meine, wir stechen jetzt natürlich hier in ein Bierennest. Die Frage ist ja immer, oder das Argument von der Gegnerinnen und Gegner ist ja immer das, dass man sagt, eine Sprache verändert nicht eine Kultur. Doch, ich glaube schon, eine Sprache konserviert und sie innoviert auch. Wenn ihr das Kind Bauchweh hat und sie sagen, wir gehen zu der Ärztin, dann hat das 8-jährige Kind etwas anderes im Kopf, als wenn sie sagen, wir gehen zum Arzt. Nee.
Das ist, bin ich vollkommen einverstanden. Aber es geht noch weiter. Ich meine, die Sprache sagt ja auch etwas aus über, sagen wir jetzt einmal, so ein bisschen die Soziologie von einem Volk. Mhm. Oder wenn wir Berner sagen, zum Beispiel, wie geht's? Ja, es muss.
Mhm.
Das sagt ja auch etwas über unsere schweizerische Grundhaltung aus.
Das ist eine Schwerfälligkeit, eine gewisse drin.
Oder? Und dass man nicht darf klagen und dass man sich immer muss beugen etc. Mhm. Und die Sprache verratet doch relativ viel über soziologische Gegebenheiten. Und ich habe ja spanische Mutter gehabt, die hat mich häufig gefragt, warum sagen die Leute das, warum machen sie das? Warum sagen sie, komm ich auch heim? Und dann habe ich nicht verstanden. Dann sagt sie, aha, kommt gut heim.
Mhm.
Und dann sagt sie, aber ich wohne ja gerade vis-à-vis. Wie soll ich nicht gut heimkommen? Und dann sage ich, das ist ein Floskel, weißt du? Aha, das ist ein Floskel.
Aber wäre es nicht genau darum sehr schade, wenn all die Floskeln verloren gehen würden?
Unbedingt, ich liebe Floskeln.
Sie haben vorher gesagt, ja, ist nicht so schlimm, die Sprache entwickelt sich halt. Aber genau da sind wir ja am Punkt, wenn man sagt, ja, es geht um die Kultur verloren.
Es kommen natürlich neue Floskeln, oder? Mhm. In Mexiko sagt man zum Beispiel, statt «Hab der Sorge», das ist etwas, was ich sehr gerne habe, das «Hab der Sorge» oder «Hab Sorge». Sage ich manchmal schon, wenn einer geht, «Also, Joe, hab Sorge». Das gefällt mir. In Mexiko haben wir aber gesagt, «Váyanse por la sombrita», geht am Schätteli noch. Mhm. Und dort, wo es so heiß ist, ist das natürlich eine Art von sich Sorge haben. Mhm. Und mir denkt, wenn jetzt mir einer würde sagen, du, man sagt dem Fall Zürich nicht mehr «Hab Sorge», man sagt «Take the shadow away» oder so, dann würde ich sagen, wunderbar, wunderbar. Kann man, würde ich das gerne übernehmen.
Aber hauptsächlich, es gibt einen Ersatz dafür.
Genau.
Wir haben es schon angesprochen, Ihre Texte sind mehr zum Hören als zum Lesen. Sie bringen darum Ihr Buch auf die Bühne, sind unterwegs zusammen mit zwei Musikern. Und wie das klingt, das hören wir gerade nach dem nächsten Song. Was ist der nächste Song, Herr Linz?
Brandi Carlile, eine von meiner liebsten amerikanischen Sängerinnen. The Mother.
Welcome to the end of being alone inside your mind. You're tethered to another and you worried all the time. You always knew the melody, but you never heard it rhyme. She's fair and she is quiet, Lord. She doesn't look like me. She made me love the morning. She's a holiday at sea. The New York streets are as busy as they always used to be. But I am the mother of Evangeline. The first things that she took from me were selfishness and sleep. She broke 1,000 heirlooms I was never meant to keep. She filled my life with color, canceled plans and trashed my car. None of that was ever who we are. Outside of my windows are the mountains and the snow. I hold you while you're sleeping and I wish that I could go. All my roadie friends are out accomplishing their dreams. But I am the mother of Evangeline. And they've still got their morning paper. They still enjoy their evenings with the skeptics and the wine. Oh, but all the wonders I have seen, I will see a second time. From inside of the ages through your eyes. You are not an accident where no one thought it through. The world that stood against us made us mean to fight for you. And when we chose your name, we knew that you'd fight the power too. You're nothing short of magical and beautiful to me. I'll never hit the big time without you. So they can keep their treasure and their ties to the machine. 'Cause I am the mother of Evangeline. They can keep their treasure and their ties to the machine. 'Cause I am the mother of Evangeline.
Peter Lenz ist bei mir im Studio im Doppelpunkt. Wir reden unter anderem über Mundart, über sein neues Buch «Auf Mundart», auf Berndeutsch. Mit links erzählt die Geschichte von der Fußballlegende Diego Maradona. Und eben, Ihre Texte sind mehr zum Hören als zum Lesen, haben wir schon gesagt. Und Sie bringen darum Ihr Buch auf die Bühne. Sie haben zwei Musiker dabei. Wie tönt das? Wie muss ich das vorstellen? Eine nicht eine normale Buchlesung, sondern eigentlich wirklich eine Show.
Ja,
sie machen aus dem Buch eine Show.
Also wenn ich könnte singen, würden wir das Zeug singen.
Würden Sie?
Ich kann nicht singen, aber wir probieren näher an das herzukommen, an eine Art eine Band. Und das heisst, die Musiker, die haben nicht den Auftrag, mich zu begleiten, sondern die erzählen selber auch eine Geschichte auf der Bühne. Und manchmal kommen die Geschichten fast in Konflikt, eben wie bei einem Rocksong oder so. Und dann das Gitarren-Solo kommt und dann kommt wieder der Gesang. Und das ist für mich auch eine Herausforderung, weil normalerweise liest ja ein Autor meistens mit irgendeinem Musiker, der hinten so ein bisschen Soundteppich macht. Mhm. Simon Ho hat das Zeug alles komponiert. Er hat fixfertige Stücke geschrieben, die man so hören könnte, ohne Text. Und ich habe Texte geschrieben, die man ohne Musik hören könnte. Und dann bringen wir das zusammen. Und das ist eine ziemliche Bütze. Ja.
Das heisst?
Das heisst, dass ich auch, bevor das Buch rauskam, also bevor wir auf Tournee sind, noch ganz viel geändert, weil ich gemerkt habe, jetzt ist zu viel. Oder er hat aber Musik noch etwas geändert und dann irgendwann sind wir auf Tour und dann habe ich das Buch erst dann veröffentlichen
lassen. Und also, schon alles gemacht.
Wir haben ein paar Shows gemacht, weil ich noch Sachen rausgestrichen habe. Und so.
Sie sind ja nicht nur Schriftsteller, sondern kommen auch aus dem Spoken Word, also Poetry Slam, würde man heute sagen. Wenn Sie an einem Slam sind, dann klingt das zum Beispiel so, man hört einen kurzen Ausschnitt.
Es sind nur Buchstaben. Der Mann hat die Türen mit aller Gewalt aufgeschrissen und tatsächlich hat sie sich eine Spaltbreite aufdrücken lassen, sodass er sich mit Mühe und Not durchzwängen konnte. Gut, es wäre angeschrieben gewesen, und zwar in nicht weniger als 4 Sprachen. Automatische Türen, Portautomatik, Portautomatik, Automatic Door. Aber für was lesen, wenn es auch anders geht? Der Mann wird gedacht haben, geht mir doch weg mit Buchstaben, für etwas habe ich Muskeln. Buchstaben scheinen viele Leute nicht mehr gross zu interessieren. Am gleichen Abend lese ich in ihrer Zeitung eine fette Schlagzeile: Messehalle mit 70 Tonnen Teer einbetoniert. Mit gleicher Logik hätte es auch heissen, die Halle sei mit 70 Tonnen Beton zugeteert worden. Es ist ja auch fast das Gleiche, ob jemand aus 70 Kilo Eier einen Erdöpfelstock macht oder ob jemand mit 70 Kilo Erdöpfelrührei zubereitet. Wenn es niemand liest, muss es auch nicht schlüssig sein. Es ist alles nicht so wichtig. Es sind ja nur Buchstaben.
Es sind nur Buchstaben, Herr Lenz. Sie tönen so verrückt ruhig, obwohl es etwas ist, was Sie aufregt. Gibt es irgendetwas, was Sie aus der Ruhe bringt?
Ja, es gibt viele Fragen. Fragen mal bei mir daheim. Nein, ich kann mich schon ergeben, ich kann auch verrückt werden. Vor allem, wenn ich müde bin und unkonzentriert und nachher noch quasi zusätzlichen Stress dazukommt. Aber ich probiere schon, in die Ruhe reinzukommen, reinzufinden. Ja, ich meine, ich habe 3 kleine Kinder daheim, ich habe einen Beruf, der mich fordert, meine Frau hat einen Beruf, der sie fordert. Wenn wir nicht können, einigermaßen Ruhe bewahren, dann wären wir den ganzen Tag nur noch am Schreien. Oder?
Zurück zu «Nummer Buchstaben». 2026 haben wir. Wer liest heute noch? Sie schreiben in einer Zeit, wo niemand mehr liest. Wie schwierig ist das? Stimmt das überhaupt?
Nein, stimmt nicht. Also, die Leute lesen schon, aber sie lesen nicht Sachen, die angeschrieben sind. Das ist mir aufgefallen. Also wenn es heisst, irgendwie hier keine oder hier Eingang freilassen, dann stellen sie sicher das Velo dort her. Und wenn es heisst, automatische Türen, dann schreissen sie dran. Also, aber grundsätzlich lesen die Leute schon. Ich meine, die sind ja die ganze Zeit am Lesen.
Ja, auf dem Handy, so 15-Sekunden-Sachen. Ja.
Aber
es
ist schon Text, oder? Ich meine, es ist alles Text. Klar, es ist ein anderes Lesen, aber die Jungen, die meinen, ich muss ja nicht mehr gut können lesen, weil es gibt ja künstliche Intelligenz und es gibt Sprachmemos und ich kann da der Siri einfach etwas sagen, aber man muss ja gleich können Sätze bilden, weil wenn ich das falsch sage der Siri, dann versteht sie mich nicht. Am Computersystem muss ich alles richtig geben, wenn ich Satzfehler mache und ich gebe, dass ich keine Logikfehler in der Sprache, dann kann die auch nicht richtig antworten, die KI. Also, ich bin schon darauf angewiesen, dass ich die Sprache beherrsche, auch bei diesen neuen Techniken. Und das ist das, was ich meinem Bub auch probiere zu erklären, wenn er muss mühsame Hausaufgaben machen, Orthographie lernen, Grammatik lernen.
Das macht ja wirklich keinen Sinn, könnte man meinen. Wirklich nicht. Also gerade Orthographie, das korrigiert ja alles, das Programm.
Ja, außer es sind plötzlich Verwechslungen. Wenn ich etwas falsch schreibe, was es auch gibt, was die andere Form ein anderes Wort ist, dann wird es problematisch. Und dann nimmt der KI schnell mal eine falsche Kurve. Oder? Mhm. Und das ist das, was ich meine. Man muss eigentlich Techniken gleich beherrschen. Und ich glaube, es wird schon viel gelesen. Heute gibt man zum Beispiel, ich weiß doch nicht, wenn ich auf Instagram schaue, da kommen irgendwelche Filmchen, wo man schauen kann. Und in der Regel ist mit KI eine Übersetzung auf Deutsch.
Oder also so. Untertitel hat es meistens?
Untertitel, die kann man vielleicht rein tun oder rausnehmen, aber ich schaue die Untertitel an bei Sprachen, die ich kenne. Und dann merke ich schon, oh, das ist ein Irrtum von KI. Ich meine, da geht niemand mehr nachkorrigieren, ist klar. Weil sie vielleicht etwas nicht ganz erkannt hat oder den Zusammenhang nicht erkannt hat. Der Mensch hat natürlich die Fähigkeit, ganz komische Brücken zu schlagen. Oder? Wenn ich sage, mit links, und ihr wisst, aha, ja, mit links heisst zwei Sachen, das heisst, es fällt mir einfach, aber es heisst auch eben mit dem linken Fuß oder mit der linken Hand. Und KI kann vielleicht dem nur eine Bedeutung geben, je nachdem, wie sie programmiert
jetzt, ist. Jetzt, aber es wird natürlich immer besser. Sie haben keine Angst vor KI. Ich könnte jetzt eigentlich einfach eine Biografie nehmen von Diego Maradona. Gibt es ja genug davon. Und dann ein Buch schreiben, wie eben ihres, wo heisst «Mit links», wo es um Diego Maradona geht. Und dann einfach sagen, schreiben Sie es in Lyrikform und im Stil von Pedro Lenz. Es gibt ja genug Referenzen von Ihnen, wo KI könnte davon
ja.
Also, will es nicht funktionieren? Haben Sie mal ausprobiert?
Ich habe es jetzt noch nie ausprobiert mit ChatGPT, noch gar nicht auf die Idee gekommen, aber es würde mich, ich wäre ja nachher, hätte ja einen Text und dann müsste ich den Text lesen und mir überlegen, kann das von mir sein? Heute von mir, jetzt. Und dann hätte ich vielleicht noch mehr Bütze, als wenn ich von Anfang an selber anfange. Es ist natürlich, ich sehe das, ich bin nicht ein Visionär, ich sehe nicht ganz genau, wie das in 20 Jahren wird sein und ich höre schlimme Sachen von sogenannten Experten. Aber ich beruhige mich auch ein bisschen mit der Idee, dass der Mensch, also es ist vielleicht auch eine Wahnvorstellung, aber dass der Mensch noch mehr Fähigkeiten hat.
Also kommen wir zurück in die Gegenwart, was auch immer die Zukunft wird bringen. Ihre Texte, die zeichnen sich unter anderem durch das aus, dass sie sehr nah bei den Leuten sind. Woher nehmen Sie diese Geschichten? Sie haben in einem Interview mal erzählt, Sie haben nicht so viel Fantasie. Das ist ja noch schwierig, wenn man Geschichten erzählt.
Nein, oder mir haben Sie gesagt, die viel erfinden. Manchmal frage ich meine Schüler, wenn ich eine Schullesung mache. Und die sagen, nein, ich tue mehr erfinden als erfinden. Das heisst, ich gehe mit offenen Ohren und Augen durch die Welt möglichst.
Also Ihre Geschichten liegen auf der Straße.
Häufig. Aber es sind dann auch nicht Geschichten. Also das verwechseln die Leute auch wieder. Oder manchmal, wenn im Zug ein Tassli umgeht, im Speiswagen, sagt mir dann irgendeine Frau wie so wie, ah, Herr Lenz, jetzt hat er gerade wieder eine Geschichte. Dann sage ich, das ist noch keine.
Das wie wird denn eine daraus? Und wie kann man überhaupt Geschichten erfinden oder zusammentragen in einer Welt, wo es schon alles gibt?
Ja, aber es gibt alles eben Varianten. Der Diego sagt im Buch, Fußball ist ein einfacher Sport, aber er hat Varianten. Und es gibt Varianten und es gibt auch bei den Geschichten natürlich Varianten. Und warum ist etwas eine Geschichte? Manchmal, weil etwas, das wir alle kennen, nochmal von einer anderen Seite, ein bisschen anderen Seite angeschaut wird. Nicht 100%, oder? Wenn ich zum Beispiel sehe, früher hat es geheißen Takeaway, überall hat es geheißen Takeaway. Und wenn ich jetzt sehe, das hat für mich hat das von einem Tag auf den anderen gewechselt. To go ist natürlich kürzer. Man muss nur noch zwei Wörter auf die Tafel schreiben.
Wenn vier Buchstaben lang schon.
Ja, genau, vier Buchstaben und dann hat man es. Gut, am Anfang, als das neu war, habe ich gesehen, Coffee Togo und dachte, aha, von Togo kommt der Kaffee. Aber komisch, weil wir haben doch meistens Kaffee von Äthiopien oder Brasilien. Nachher bis ich check, ah nein, nicht Togo, to go. Ja, für mich ist das schon fast eine Geschichte.
Und vor allem, es ist der eigentlich bekannte Pedro Lenz-Humor drin. Ihre Texte sind auch immer gespickt mit Humor. Wenn man gerade in ein Lachen, gibt es das auch?
Das gibt es schon, aber ich probiere natürlich mit dem Humor, probiert man ja immer auch Sachen auszugleichen. Der Dürrematt hat ja manchmal ein Drama schreiben und er ist in Komödie daraus geworden, weil er gesagt hat, ich führe es bis zur schlimmsten möglichen Wendung und er ist schon fast wieder lustig. Mhm. Und mir hilft der Humor natürlich so ein bisschen als Schmiermittel. Plus, und das ist das Zweite, wenn die Leute lachen in einer Audienz, bei einer Lesung, dann weiss ich, dass sie mir zuhören. Wenn sie staunen, weiss ich es nicht, weil das ist still. Im Dunkeln, sie hocken im Dunkeln und sie staunen. Ich weiss nichts, wenn ich da oben stehe. Aber beim Lachen weiss ich, sie sind noch da. Sie sind noch bei mir.
Ich kann eigentlich über alles schreiben. Gibt es Sachen, wo Sie sagen, das lange ich nicht an?
Das gibt es schon.
Zum Beispiel?
Sagen wir jetzt zum Beispiel Religion, wenn es fanatisch wird.
Aber hat ja ganz viel Stoff in Geschichten.
Ja, also religiös sein oder gläubig sein oder so, das ist schon ein Stoff, den ich brauche. Aber einfach die Form, wie ich es anlänge, ich mache mich doch nicht irgendwie in einen Shitstorm begeben für etwas, das mich nicht so wahnsinnig brennt unter den Nägeln. Wenn mich etwas wahnsinnig brennt, dann kenne ich keine Tabus.
Was brennt Ihnen unter den Nägeln am meisten?
Oh, jetzt im Moment zum Beispiel, wie das ist, also das sage ich jetzt persönlich, ich bin nicht Politiker, aber wie das es möglich ist, dass man sich verhaltet wie etwas Kleines, wie ein Kleinkind, wie mein Bub, der sagt, ich gehe Aufgaben machen und dann gleich nicht geht. Und dann will ich sagen, warum hast du jetzt nicht?
Sie sprechen von der geopolitischen Lage im Moment und den grossen, mächtigen Herren.
Und das finde ich manchmal, das brennt mich, wenn einer sagt, ich mache hier in 5 Tagen Krieg und dann gehen wir alle wieder heim, dann ist gut, dann ist das Problem gelöst. Und dann am anderen Tag, nein, wir gehen voll, wir gehen auf Duty, wenn sie das nicht machen, klepfen wir es ab. Und dann am dritten Tag wieder, nein, wir sind am Verhandeln, aber niemand weiss mit wem. Mhm. Dann denke ich, aber was ist los? Das ist die Welt. Ich meine, das ist nicht irgendein Kinderspiel. Eben, wenn meine Kinder beim Shooten dauernd die Regeln ändern, dass sie gewinnen, dann sage ich, die sind klein. Aber das sind verantwortungsvolle Leute. Das macht mir nicht nur Wut, das macht mir auch Angst. Oder? Was macht es mit mir? Was macht es eben auch mit der Jugend, wenn sie sehen, einer, jeden Tag etwas anderes erzählt, was sich sogar selbstständig widerspricht, kommt voran. Was soll ich noch ethische Werte haben? Das bringt ja gar nichts. Und zu merken, irgendwann ist diesen Jungen können zeigen, schau, der ist nicht vorangekommen, der ist in die Wange hineingelaufen. Auf das hoffe ich noch ein bisschen. Das ist noch schwierig zu vermitteln. Oder wie soll ich einem Jungen vermitteln, dass er ehrlich sein muss, wenn er sagt, ja, die anderen erzählen ja irgendetwas. Das sind so Sachen, die mich beschäftigen, wie ich das in eine literarische Form bringe, das weiss ich jetzt noch nicht. Im Moment schreibe ich etwas ganz anderes. Im Moment schreibe ich etwas über meine Kindheit.
Das wäre jetzt gerade meine Abschlussfrage. Sie haben das neue Buch draussen mit Links, wo quasi eine lyrische Biografie-Abwandlung ist vom Leben erzählt von der Fußballlegende Diego Maradona. Und Sie sind damit auch auf Tournee. Was ist das nächste Projekt, das wir hören von Pedro Lenz?
Also es gibt ja einerseits so die Aussage von Schriftstellerin, die reden nicht über Sachen, die noch nicht da sind.
Sie schon. Wir sind im
Doppelpunkt, ja, ich sage einfach, was ich machen bin. Ob es da etwas wird, weiß ich nicht. Aber im Moment beschäftige ich mich ganz fest mit einem Roman, der meine Kindheit, der 70er Jahre, als Hintergrund hat, als Ebene. Und dann muss ich mich genau mit so Fragen befassen. Hey, King dann schon Fuck you gesagt? Oder hey, King dann schon Brother gesagt? Nein, aber was haben sie denn gesagt? Und das probiere ich zu recherchieren, mich zu erinnern, mit Freunden von denen zu reden, wie haben wir geredet und so. Und das ist das, was mich im Moment beschäftigt.
Danke vielmals, Herr Lenz. Sind Sie da gewesen? Sie finden ihn auf der Bühne unter pedrolenz.ch, respektive alle Tourneedaten dort. Herr Lenz, ein letzter Titel haben wir noch für Sie. Wie lässt das?
Ja, Sass, die französische Sängerin, die ich sehr schätze, je pardonne. Und das ist auch so ein bisschen mein Motto. Ich verzeihe, zum die Last abwerfen.
Also, das war der Doppelpunkt gewesen. Der nächste Doppelpunkt gibt es heute in 2 Wochen, also nach Ostern. Haben Sie bis dann eine gute Zeit. Am Mikrofon war Elena Wagen. Bis bald.
Je pardonne pour oublier. Je pardonne pour respirer. Pour arrêter de remuer les couteaux dans mes plaies. Je pardonne pour faire de la place, pour laisser glisser les angoisses et pour reconnaître l'enfant que j'étais dans la glace. Je pardonne contre toute attente, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, pour échapper à l'emprise des années sombres, des âmes grises. Je pardonne au passé, au futur, pour les cris et pour les murmures, pour que ceux qui m'ont fait du mal restent seuls avec leurs mains sales. Je pardonne à tort et à raison. L'amertume n'est pas ma maison. La rage mais pas la rancœur. La colère mais pas l'aigreur. Je pardonne et je veux espérer qu'on puisse aussi me pardonner. Te perdono, me perdono, pero recuerdo todo. Que l'on se soit foutu de moi, pour ma gueule, pour ma voix, pour mes risques et pour mes choix. Bien sûr que ça reste là, mais je rassemble les miens.
Radio Radio 1 Visite. Das ist Ihr Podcast rund um medizinische Spitzentechnologien und Behandlungen auf höchstem Niveau. In der aktuellsten Ausgabe gibt es wichtige Hintergründe zu diesem Thema.
Das Glaukom, auch grüner Star genannt, kann zu Sehbehinderung führen. Und das Tückische ist, die Krankheit verläuft lange völlig unbemerkt. Deshalb sind präventive Augenuntersuchungen entscheidend. Und der grüne Star ist behandelbar, besonders in seinem Frühstadium. Ich bin Professor Milko Iliev und ich leite die Glaukom-Augenklinik in Zürich.
Visite. Die aktuellste Ausgabe gibt es jetzt als Download auf radioeis.ch. Der Medizin-Podcast Visite entsteht in Kooperation mit der Privatklinik Bethanien. klinikbethanien.ch.
Ja, lieber Kundenschreiner, der Befund ist eindeutig. Entweder eine neue Stelle mit Zukunft und Potenzial oder aber Ihre Freude am Beruf stirbt. Sie haben die Wahl. Ich empfehle Ihnen täglich Schreiner 48. Fünfmal die Woche.
Dies ist ein Arzneimittel. Zu Aufgaben und Nebenwirkungen lesen Sie die Webseite und buchen Sie einen persönlichen Videocall auf www.schreiner48.ch.
Garage Bammert, die Oberland Garage und Garage Meier freuen sich auf Ihren Besuch am nächsten Wochenende an der Autoschau in Uster. Die neuesten Modelle und viele attraktive Angebote warten auf Sie.
www.schreiner48.ch. Das Rezept für clevere Kundenschreiner.
Das Wochenende findet die grosse Frühlingsausstellung bei der Garage Bossart Fellande statt. Die neuesten Modelle von Fiat, Fiat Professional, Abarth, Alfa Romeo, Jeep und MG stehen für Probefahrten zur Verfügung. Entdecken Sie insbesondere den neuen MG S6, den neuen Jeep Compass und den Alfa Romeo Tonale. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Ihre Garage Bossart in Fellande.
Leuengebrüll, der Tag-Podcast aus dem Landgasthof Leuenwittikon mit dem Gast Nadja Sieger alias Nadeschkin. Seit Jahren bringt Nadja Sieger alias Nadeschkin mit Sprachwitz und präzisem Timing Menschen zum Lachen. Jetzt anhören auf radioeis.ch und allen anderen Podcast-Portalen. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch.